D-Radio Wissen. Update.
Es ist geschafft. Es ist eine Vereinbarung geschlossen worden, die den Mittleren Osten und die Welt ein Stück sicherer machen wird.
Nach einem Verhandlungsmarathon kann Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier einen Durchbruch bei den Atomverhandlungen mit dem Iran verkünden. Die 5 UNO-Vetomächte, Deutschland und der Iran, haben sich auf ein Abkommen geeinigt. Damit endet nach rund 13 Jahren ein Dauerstreit. Das ist heute unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Es ist ein historischer Tag. Darin sind sich die Verhandlungspartner einig. US-Präsident Barack Obama erklärte, mit der Einigung heute sei die Verbreitung von Atomwaffen im Nahen Osten gestoppt worden.
Today, we have stopped the spread of nuclear weapons in this region.
Russlands Präsident Wladimir Putin sagte, die Welt könne jetzt aufatmen. Erleichterung auch bei der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Sie war es, die heute Vormittag das Ende des Atomstreits mit dem Iran bekannt gab.
Dieses Abkommen kann ein neues Kapitel internationaler Beziehungen öffnen. Es ist der Beweis, dass die Diplomatie helfen kann, jahrzehntelange Spannungen und Konflikte zu überwinden. Es ist ein Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt und solche Zeichen brauchen wir in diesen Zeiten.
Mit Mogherini trat der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif vor die Presse. Auch er freut sich, dass eine Einigung endlich geklappt hat.
Dies ist ein historischer Moment. Wir haben ein Abkommen erreicht, das für niemanden perfekt ist. Aber es ist das, was wir erreichen konnten. Und es ist eine wichtige Errungenschaft für alle von uns.
Mit dem 100-seitigen Abkommen wollen die UNO-Vetomächte und Deutschland verhindern, dass der Iran eine Atombombe baut. Das Land sichert darin zu, dass internationale Inspektoren nach Voranmeldung Zugang zu allen verdächtigen Anlagen bekommen, zum Teil auch zu militärischen Einrichtungen. Im Gegenzug sollen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran ab dem kommenden Jahr Schritt für Schritt aufgehoben werden. Das Land hofft, aus der Wirtschaftskrise rauszukommen, und zwar durch ein Ende des Ölembargos und dadurch, dass der Iran wieder Zugang zu blockierten Geldern bei ausländischen Banken bekommt. Sollte Teheran gegen das Abkommen verstoßen, können die Strafmaßnahmen wieder in Kraft gesetzt werden. Das Waffenembargo gegen den Iran, das bleibt erstmal bestehen. Bevor das Abkommen in Kraft treten kann, müssen noch das iranische Parlament und der US-Kongress zustimmen. US-Präsident Obama lobte das Abkommen heute in einer Rede und versprach, sich dafür einzusetzen, auch gegen Widerstand, etwa von den Republikanern.
Ich bin sicher, dass das Abkommen im Interesse der USA und unserer Verbündeten ist. Deshalb werde ich gegen jedes Gesetz, das die Umsetzung des Abkommens verhindert, mein Veto einlegen.
Nach Aussage des deutschen Außenministers Steinmeier wird es für den Iran durch das Abkommen auf absehbare Zeit unmöglich, eine Atombombe zu bauen. Steinmeier wünscht sich, dass die Einigung auch Auswirkungen auf andere Länder in der Region hat.
Vielleicht setzen wir mit dieser Vereinbarung ein Signal der Hoffnung den Kräften des Chaos im Mittleren Osten entgegen.
Die Einigung mit dem Iran könnte auch wichtig sein für den internationalen Kampf gegen Islamisten, zum Beispiel gegen die Terrormiliz IS. Die USA und Deutschland wollen, dass der Iran dabei stärker mit ihnen zusammenarbeitet. Bei aller Begeisterung, vor allem ein Land ist strikt gegen das Abkommen mit dem Iran. Wenig überraschend, es ist Israel. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nimmt auch das Wort historisch in den Mund, aber im negativen Sinne.
Man kann jetzt schon sagen, dass dieses Abkommen ein historischer Fehler für die Welt ist.
Israel fühlt sich vom Iran bedroht. Das Land erkennt das Existenzrecht Israels nicht an. Nach Ansicht von Netanyahu wird das verfeindete Nachbarland trotz des Abkommens Atomwaffen bauen. Außerdem bekomme es mit der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen viel Geld, um Gewalt und Terror zu unterstützen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch im Netz wird über den Atomdeal mit dem Iran diskutiert. Auf tagesschau.de schreibt EMS: Gut so, vernünftige Lösung eines langen Streits. Am Ende siegt die Vernunft. Und Gurdi kommentiert: Ein Funken Hoffnung für die ganze Region. Der Iran hat sich wirklich bemerkenswert aus dieser Schlinge befreit. Man muss wirklich anerkennen, dass dies ein grandioser Sieg ist für den Iran, der sich behauptet hat gegen alle Widrigkeiten. Die Region kann davon nur profitieren, Deutschland sowieso. Vielleicht mal ein ernsthafter Schritt sinnvoller Außenpolitik im Nahen Osten der Amerikaner. Auf Twitter wird unter dem Hashtag Iran-Deal diskutiert. Auch hier gibt es viel Zustimmung und nur wenig Kritik. Stefan Unertl gibt allerdings zu bedenken, was passiert, wenn ein zweiter Ahmadinejad im Iran das Sagen hat? War dann der Deal umsonst?
Was sonst noch wichtig war?
Erst gab es zähe Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern, jetzt im eigenen Land. In Griechenland wächst der Druck auf Ministerpräsident Alexis Tsipras. Bis morgen Abend muss das Parlament über erste konkrete Reformen abstimmen, im Gegenzug für ein drittes Hilfspaket. Aber es gibt heftigen Widerstand in den eigenen Reihen. Der Parteichef von Tsipras Koalitionspartner hat erklärt, dass seine unabhängigen Griechen den jetzt neu ausgehandelten Reformen nicht zustimmen werden. Auch in seiner eigenen Partei bekommt Tsipras Gegenwind. Einige Syriza-Abgeordnete und Minister wollen die Vereinbarung im Parlament nicht mittragen. Innenminister Nikos Voutsis gehört nicht dazu. Er stellt sich hinter Tsipras und appelliert an alle Regierungsmitglieder.
Es gibt keinen Fraktionszwang, aber jeder muss jetzt verantwortlich handeln und abstimmen. Die Zukunft der Regierung und die Zukunft jedes einzelnen Abgeordneten hängt davon ab.
Trotz dieses Appells, eine eigene Mehrheit für die Sparauflagen wird immer unwahrscheinlicher. Dennoch wird im Parlament morgen ein Ja erwartet, auch weil die Opposition ihre Zustimmung angekündigt hat. Der Tod des schwarzen Eric Garner in New York hatte vor fast einem Jahr für Empörung gesorgt. Der 43-Jährige war von einem Polizisten so gewürgt worden, dass er später starb. Die Stadt New York zahlt jetzt fast 6 Millionen Dollar Entschädigung an die Familie des 43-Jährigen. Garners letzte Worte, "I can't breathe", wurden zum Slogan vieler Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Unser Korrespondent Kai Clement berichtet.
Die Polizei hatte ihn des Bagatelldelikts beschuldigt, unversteuerte Zigaretten verkaufen zu wollen. Ein Passant hatte den Übergriff mit dem Handy gefilmt. Der Betrag der außergerichtlichen Einigung entspricht rund 5,3 Millionen Euro und gehört damit zu den vielen millionenschweren Entschädigungszahlungen New Yorks in den vergangenen Jahren, sei es für misshandelte Häftlinge oder zu Unrecht Verurteilte. Der Fall war der Auftakt einer ganzen Reihe von Polizeigewalt gegen unbewaffnete Schwarze.
Am Freitag habe ich Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen und konnte ihr ein paar Fragen stellen.
So kennt man YouTuber LeFloid locker und frei heraus. Als der 27-Jährige dann aber die wohl mächtigste Frau der Welt treffen durfte, Bundeskanzlerin Angela Merkel, schien auch er etwas beeindruckt. Wirklich unkonventionell war das Interview von LeFloid nicht.
Erstmal wunderschönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin.
Guten Tag.
Mich freut sehr, dass es geklappt hat.
Viele Beobachter finden, so brav wie die Begrüßung blieb dann auch das ganze Interview von LeFloid. In einigen Facebook-Kommentaren ist von einer nicht genutzten Chance die Rede. LeFloid habe Merkel nicht die Zähne gezeigt. Andere loben seine Seriosität. Fest steht aber, wirklich Neues zu Themen wie Homo-Ehe oder Cannabis konnte der YouTuber Kanzlerin Merkel nicht entlocken.
Was noch wichtig wird.
Morgen steht, wie schon gehört, ein entscheidender Tag im Griechenland-Krimi an. Dann soll das Parlament in Athen über erste Reformen abstimmen. Mehrere Gewerkschaften haben deswegen für morgen zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. China ist der wichtigste Handelspartner von Deutschland außerhalb der Europäischen Union. Diese Wirtschaftsbeziehungen wollen beide Länder ausbauen. Sie haben in einem Abkommen vereinbart, dass sie sich stärker digital vernetzen wollen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist gerade zu Besuch in China. Morgen kommt er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen. Menschenrechtler fordern, dass Gabriel bei dem Treffen auch die Situation von fast 150 Bürgerrechtsaktivisten und Anwälten anspricht. Sie sind in den letzten Tagen festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben.
Und sonst in der Welt?
Es war eine filmreife Flucht. Der mexikanische Drogenboss Joaquin Guzman, genannt El Chapo, ist am Wochenende durch einen Tunnel aus dem Gefängnis ausgebrochen. Mittlerweile ist klar, er hatte Hilfe, unter anderem durch Mitarbeiter des Gefängnisses. Der Direktor und der Leiter der Haftanstalt wurden schon entlassen. Außerdem hat die Regierung eine Belohnung von 3,5 Millionen Euro auf Hinweise zur Ergreifung von Guzman ausgesetzt. Der Chef des mexikanischen Sinaloa-Kartells war am Samstag im Gefängnis unter der Dusche einfach verschwunden. Offenbar war der klimatisierte und beleuchtete Tunnel extra für ihn gebaut worden. 2001 war Guzman schon mal aus dem Gefängnis geflohen und erst vor einem Jahr wieder gefasst worden. Du darfst leider keine Ferien auf Malle machen. Das könnte einigen Touristen bald blühen. Denn die neue Regierung der spanischen Baleareninseln überlegt, ein Limit für Touristen in den Sommermonaten einzuführen. Dem stellvertretenden Ministerpräsidenten zufolge ist eine solche Regelung in der Zukunft nicht ausgeschlossen. Vor allem in den Sommermonaten sei die Aufnahmekapazität der Balearen total erschöpft.
Wissensnachrichten.
Um 11:58 heute Nachmittag, da war es soweit, die Sonde New Horizons ist am Zwergplaneten Pluto vorbeigeflogen. Die Menschheit hat mal wieder einen historischen Moment erlebt, sagt die US-Weltraumbehörde NASA. Matthias Wurms aus den Wissensnachrichten, was ist denn daran so besonders?
Na, zuerst mal die Entfernung. Pluto ist fast 5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. So weit draußen in unserem Sonnensystem war noch nie eine funktionierende Sonde. New Horizons hat 9,5 Jahre gebraucht für die Strecke, obwohl sie mit fast 50.000 Kilometern pro Stunde unterwegs ist. Der nächste Superlativ. So schnell war nämlich noch nie irgendwas, was Menschen gebaut haben. Und dann kommt die Sonde, die nur so groß ist wie ein Klavier, punktgenau bis auf 12.500 Kilometer am Pluto ran. Das finde ich schon toll. Und dafür war nicht nur der Tag genau festgelegt, sondern auch die Stunde und die Minute, weil nämlich genau um 11:02 der größte Mond des Pluto, Charon, so stand, dass er den Zwergplaneten anstrahlt und dadurch konnte die Sonde bessere Fotos machen. Und das ist eine ihrer Hauptaufgaben.
Und wann kriegen wir die Fotos zu sehen?
Ah, das dauert eine Weile. Die NASA bekommt überhaupt erst morgen früh um 3 Uhr die Bestätigung, dass alles geklappt hat, weil New Horizons nicht gleichzeitig fotografieren und senden kann. Und es dauert sowieso 4,5 Stunden, bis ein Signal von der Sonde die Erde erreicht, trotz Lichtgeschwindigkeit. Und die Daten, also die Fotos, die können nur mit 600 Bit pro Sekunde übertragen werden. Bis alle Bilder von heute auf der Erde sind, dauert es also bis Mitte November wahrscheinlich.
Es gab aber doch schon Bilder von unterwegs.
Ja, New Horizons hat vor ein paar Tagen Pluto-Bilder aus größerer Entfernung geschickt. Und da waren die Wissenschaftler schon ganz begeistert, weil bisher auf den Fotos der ganze Pluto immer nur ein paar Pixel groß war. Jetzt kriegen sie Bilder, von denen sagt die NASA, wenn man in der Höhe, also in der gleichen Höhe über Manhattan fliegen würde, dann könnte man die Seen im Central Park erkennen.
Und welche Erkenntnisse erhoffen sich die Astronomen?
Also, sie haben jetzt schon festgestellt, dass Pluto ungefähr 90 Kilometer mehr Durchmesser hat als gedacht. Und sie hoffen jetzt vor allem auf neue Erkenntnisse über die Atmosphäre. Die treibt nämlich nach und nach ins All. Und die Forscher hoffen herauszufinden, warum Planeten ihre Atmosphäre verlieren. Denn das tun sie alle. Selbst die Erde hat irgendwann ihre ursprüngliche Atmosphäre verloren. Es geht also wie immer oder wie fast immer im All um die existenziellen Fragen. Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her und wo gehen wir hin?
Ungefähr 700 Millionen Dollar, habe ich gelesen, kostet diese Mission. Bei einer UNO-Konferenz in Äthiopien geht es gerade um ganz andere Summen, nämlich darum, wie Entwicklungsländer genug Geld bekommen, um Armut und Hunger zu beseitigen. Jetzt gibt es eine neue Studie zu Westafrika, die sagt, ganz viel Geld ist eigentlich schon da in den Ländern, die es brauchen. Es verschwindet nur wieder. Wie das?
Ja, in der Studie geht es um das sogenannte Mispricing. Das ist ein Trick, mit dem multinationale Konzerne, also Unternehmen, die in mehreren Ländern operieren, Steuern hinterziehen. Und die Stiftung OSIVA, die sich für gute Regierungsführung und Transparenz in Westafrika einsetzt, die hat ausgerechnet, dass in den 15 Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, also von Liberia über die Elfenbeinküste bis Nigeria, allein durch diesen Trick im Jahr 2011 18 Milliarden Dollar Steuern zu wenig gezahlt wurden. Von 2002 bis 2011 waren es demnach insgesamt mehr als 190 Milliarden. Das ist etwa die Hälfte mehr, als an Entwicklungshilfe in diese Länder geflossen ist. Leider werden in der Studie keine Namen von den Firmen genannt, aber in Westafrika geht es natürlich vor allem um Öl und Bergbau.
Und wie funktioniert dieses Mispricing?
Der Trick ist eigentlich ganz einfach. Entweder werden die Gewinne zu niedrig angegeben oder die Investitionen zu hoch. Beides senkt natürlich die Steuerlast. Den afrikanischen Ländern entgeht Geld. Und das funktioniert, weil diese Konzerne ganz viel intern handeln, also von Tochter- zu Mutterfirma zum Beispiel. Und da werden einfach falsche Rechnungen ausgestellt. Und das wiederum funktioniert auch so gut, weil in den meisten Ländern da die internationalen Kapitalströme gar nicht oder schlecht überwacht werden.
Woran liegt das? An Korruption in den Ländern?
Ja, auch das ist ein großes Problem, leugnet auch niemand. Mhm. Aber es liegt auch an internationalen Regeln. Und darüber wird auch in Äthiopien bei dieser Konferenz diskutiert. Das ist aber einer der umstrittensten Punkte. Viele Entwicklungsländer wollen nämlich eine internationale Steuerorganisation, und zwar unter dem Dach der UNO, weil sie da mitreden können. Die Industrieländer wollen die Regeln für Steuerkontrollen aber lieber weiter unter sich aushandeln, so wie bisher. Nämlich in der G20-Runde oder im Rahmen der OECD.
Darüber wird also noch verhandelt auf der UNO-Konferenz. Eine gute Nachricht gab es heute aber auch von dort, nämlich in einem UNO-Bericht zu AIDS.
Genau, da steht drin, dass seit der Jahrtausendwende die Neuansteckungen um ein Drittel zurückgegangen sind und die Todesfälle sogar um 40%. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat von einem Meilenstein gesprochen. Die Welt hat bewiesen, sagt er, dass sie ehrgeizige Ziele erreichen kann. Allerdings bräuchte man jedes Jahr 12 Milliarden Dollar zusätzlich, um die AIDS-Epidemie bis 2030 ganz zu beenden. Na, würde man es schaffen, die Steuern alle einzutreiben, hätte man das Geld schon zusammen.
Matthias Wurms war das mit den Wissensnachrichten von heute. Einmal zum Pluto und zurück in die harte Realität.
Wetter.
Der Sommer lässt sich noch ein bisschen bitten, zumindest im Norden und in der Mitte von Deutschland. In der Nacht dort weiter wechselhaft mit einzelnen Schauern. Morgen insgesamt etwas freundlicher. Zwar sind im Norden weiter Wolken am Himmel, aber es wird trockener und ein bisschen wärmer, bis zu 25 Grad. Im Süden weiter sonnig, bis zu 31 Grad da. Am Donnerstag wird es dann teilweise richtig heiß. Im Süden Werte bis zu 36 Grad. Im Norden bleibt es bewölkt, teilweise mit Regen, bei frischeren 23 bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.